Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen. Domradio, Menschen.
Operieren im Bombenalarm in Afghanistan. Wer das tut, der bringt sich in Lebensgefahr, um andere Menschen zu retten. So wie unser Gast heute in der Sendung Menschen, Christoph Egger-Büssing, Arzt und Psychotherapeut. Warum Christoph Egger-Büssing als Arzt nach Afghanistan gehen wollte, warum er viele, viele Jahre im Rettungsdienst unterwegs war und warum er heute der Überzeugung ist, den Menschen als Psychotherapeut mehr geben zu können als Arzt, das sind Fragen, die ich unserem Gast heute stellen werde. Herzlich willkommen, Christoph Egger-Büssing. Danke, dass Sie den weiten Weg aus Ingolstadt für uns auf sich genommen haben. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Dr. Christoph Egger-Büssing. Den Namen, den nehme ich Ihnen ab. Aber ansonsten stellt sich unser Gast am Anfang immer selber vor. Deswegen Alter?
59.
Beruf?
Arzt für Psychotherapie.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Gibt es.
Nämlich?
Mitfühlend zu sein und in der Lage zu handeln.
Von meiner Mutter habe ich?
Die Nase.
Ach, ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht hier.
Mein Großvater war als Kind für mich?
Ein bewunderter und geliebter älterer Herr.
Wenn ich heute an meinen Großvater denke,
habe ich sehr zwiespältige Gefühle, eher Wut als Liebe.
In eine industriellen Familie hineingeboren zu werden, hieß für mich?
Ein Außenseiter von Geburt an zu sein, weil ich eigentlich eher isoliert war, weil jeder mit dem Finger auf mich gezeigt hat, ab der Volksschule. Das ist der aus dieser Familie.
Als ich mit 12 in eine Pflegefamilie kam, war das für mich?
Eine große Erleichterung.
In Schloss Salem, einem Internat, hat mich ein Lehrer gerettet, in dem?
Er mich ernst genommen hat und hinter meiner ausgeprägten Verhaltensstörung wohl noch etwas gesehen hat, was er wert fand zu fördern.
Ich habe geschwankt, Lehrer oder Arzt zu werden, weil?
Ich mich sowohl fürs Unterrichten als auch fürs Medizinische interessiere.
Mediziner bin ich dann geworden, um?
Meiner Berufung, die ich vorhin schon genannt habe, zu folgen.
Im Rettungsdienst bei der Feuerwehr viele Jahre zu arbeiten heißt?
Konzentriert zu sein, auf den Punkt zu arbeiten und das Mitgefühl nicht zu vergessen.
In Kabul habe ich gesehen.
In Kabul war ich nicht, aber in Afghanistan.
Okay.
Da habe ich gesehen, dass Krieg wohl eine Funktion hat, aber völlig ohne Sinn ist.
Als Landarzt in Deutschland zu arbeiten, heißt in allererster Linie?
Präsent zu sein und zu spüren und in Erfahrung zu bringen, was Menschen körperlich und seelisch bewegt.
Ein Chirurg muss?
Sein Handwerk beherrschen und das Mitgefühl nicht vergessen.
Heute will ich nicht mehr als Arzt in Deutschland arbeiten, sondern als Therapeutin Menschen helfen, weil?
Ich glaube, dass Psychotherapie meine wahre Berufung und mein wahres Talent ist.
Ich habe mich als Stadtrat engagiert, um?
Ja, politisch wirksam zu sein, und das kann man auf kommunaler Ebene sehr gut sehen, welche Erfolge oder Misserfolge das hat.
Wenn ich heute ein Martinshorn höre,
dann schlägt mein Herz nach wie vor höher.
Das Wichtigste, das ich meinen Töchtern mitgeben wollte,
ist bei sich zu sein.
Wenn ich wüsste, dass heute ist mein letzter Tag in diesem Leben,
dann? Was würde ich tun? Ja, ich würde versuchen, meine Kinder zu sehen.
Gott ist?
Eine schöne Vorstellung.
Mehr zu all diesen Themen hier in dieser Sendung. Dr. Christoph Egger-Büssing, er arbeitet als Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Psychoonkologie, ist Mediziner, hat als Chirurg, als Kinderchirurg und als Landarzt gearbeitet und auf all das werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber jetzt, Christoph Egger-Büssing, will ich mit Ihnen über etwas sprechen, das sich wie so ein roter Faden durch ganz viele Ihrer Tätigkeiten zieht und das sind Notfälle. Das ist Dienst für Menschen in Notsituationen. Sie haben Rettungseinsätze gefahren, Sie haben bei der Feuerwehr mitgearbeitet, Sie waren als Chirurg in Afghanistan, haben da im Krieg gearbeitet. Sie arbeiten heute mit Menschen, mit vielen Menschen, die Krebs haben. Das sind immer Menschen in Extremsituationen. Mhm. Wie kommt das, dass Sie so wie so eine Wünschelrute im Notdienst arbeiten?
Ja, das war eigentlich so die Faszination von früher Kindheit an, also Menschen in Not zu helfen und gefordert zu werden, ne? Immer auf dem Punkt zu sein. Da darf man sich keine Nachlässigkeit erlauben, muss immer sehr präsent sein. Und so eigenartig es klingt, es macht eben auch Spaß.
Also ich wollte jetzt nach den Qualitäten fragen, das haben Sie im Fragebogen schon mal gesagt, mit auf den Punkt bringen und sehr präsent sein. Das ist natürlich ganz wichtig, aber wenn ich nichts weiß, also ich könnte jetzt so präsent sein, wie ich wollte, neben einem Sterbenden oder Blutenden oder vor einem brennenden Haus, das wird nichts viel helfen.
So ist es. Ja, also es ist ganz klar, es ist viel Handwerk erforderlich. Ne? Diese Art des Arbeitens, die kommt nicht so aus dem Bauch, sondern die Grundlage ist eben solides Handwerk und Wissen. Und das auf den Punkt zu bringen und dann abzurufen, wie es so schön im Fußballerdeutsch heißt, die Leistung abrufen, das ist das, was Freude macht und das ist auch das, was effektiv ist.
Sie haben eben gesagt, dass das tatsächlich auch Spaß macht.
Ja.
Also wenn ich Ihnen zuhöre, ist ja die Freude daran, über die Wirksamkeit, selber so wirksam sein zu können.
Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich hatte aus welchen Gründen auch immer, immer so das Bedürfnis, tatsächlich wirksam zu sein, auch handlungsfähig zu sein. Also was ich sehr schön finde, ist eben dieses Wechselspiel zwischen Reflexion, Nachdenken, vielleicht auch Wissen anhäufen, und dann wirksam zu sein, es umzusetzen. Also ich habe mich nie für irgendwas interessiert, wo ich nur Wissen anhäufe, das ich einfach nicht umsetzen kann oder was nicht anderen Menschen auch wirksam helfen kann.
Das eine ist, das alles zusammenzutragen. Das andere ist dann wirklich, sich diesen Situationen, in denen man dieses Wissen braucht, auszusetzen. Also als Arzt, der Rettungseinsätze gefahren hat bei der Feuerwehr im Krieg, ich sage das nochmal, da sehen Sie Selbstmörder, Sie sehen schlimme Unfälle.
Ja.
Im Krieg sehen Sie alle Verletzungen, die Krieg mit sich bringen kann und bringen sich auch selber in Gefahr. Das habe ich ganz am Anfang der Sendung schon mal gesagt. Das sind alles Situationen, in denen sich, ich will mal etwas pädagogisch übertreiben, 98% der Menschen abwenden und Sie haben sich zugewandt.
Ja.
Tickt in Ihnen irgendwas anders oder haben Sie keine Angst? Oder?
Oh, ich habe viel Angst. Also ich habe immer Angst gehabt. Also ich habe Angst gehabt, nicht zu genügen, ne? Nicht genügend zu wissen, vor schwierigen Situationen zu scheitern. In Afghanistan, da war es hochgefährlich, da habe ich natürlich auch Angst gehabt. Und also ich kann ja meine Tätigkeit als Psychotherapeut auch hier nicht ganz verleugnen. Wenn man sich diesen Situationen aussetzt, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man das Bedürfnis hat, sich selbst zu spüren und wahrzunehmen. Also es wäre sicherlich völlig falsch zu sagen, dass ich aus reinem Altruismus gehandelt habe. Das war sicherlich nicht der Fall, wenngleich das auch sicherlich eine ganz wichtige Komponente war. Das war mir schon immer wichtig, von den Privilegien, die ich habe, etwas weiterzugeben und abzugeben. Aber es ging auch um sich spüren.
Das heißt, diese Schwelle, sich dahin zu wenden, die war für Sie nicht so hoch? Also dieses, wenn ich sage 98% wenden sich weg, da ist ja eine große Hürde.
Ja, die Schwelle war nicht so hoch. Ich habe es, im Grunde genommen habe ich es auch gesucht. Mhm. Das wollte ich.
Okay, wenn Ihre Lehrer von damals sehen würden oder Sie vielleicht erlebt hätten, vielleicht sogar als Objekt erlebt hätten, also Sie, hätten die Ihnen das zugetraut?
Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil ich war, seitdem ich denken kann, das schwarze Schaf. Ne? Also zu mir hat man immer gesagt, aus dir wird nichts. Ne? Um mich machte man sich Sorgen. Das war auch berechtigt, so wie ich in jugendlichen Jahren aufgetreten bin und sicherlich auch später, musste man sich Sorgen um mich machen, ob ich es im Leben, wie es so schön heißt, zu etwas bringen würde.
Dann haben wir noch viel Zeit herauszufinden, wie das gekommen ist, dass man sich um sie Sorgen machen musste, aber sie dann zu jemand geworden sind, der die Sorgen von vielen anderen Menschen auf sich nimmt. Dr. Christoph Egger-Büssing, in Braunschweig in eine industriellen Familie geboren. Da haben wir im Fragebogen, haben Sie schon dazu gesagt, naja, für mich hat das bedeutet, dass ich ausgeschlossen war, dass ich irgendwie immer der von da war. Ja. War das so ein großer sozialer Unterschied, dass es keine Integration gab?
Ja, es war ein sehr großer sozialer Unterschied. Also so verschärfend kam noch dazu, meine Volksschule war direkt benachbart dem Büssingwerk eben.
Ach, super.
Und das hat es nicht gerade leichter gemacht. Und ich wusste natürlich so als schon im Kindergarten natürlich gar nicht so genau, worum es geht, weil die alle auf mich gezeigt haben und gesagt haben, das ist der und die sind bestimmt unheimlich reich und dann stand man unter Beobachtung. Und die Kindergärtnerin oder Erzieherin und die Lehrer haben immer ganz besonders geschaut, wie benimmt sich der aus dieser Familie. Das tat so ein bisschen weh manchmal.
Ja, das ist ja auch wahrscheinlich, also wenn es direkt daneben war, dann hatte das Büssingwerk ja sicher viele Arbeiter, die alle Kinder hatten.
So ist es.
Und sie gingen mit ihnen in die Schule und im Werk haben die Väter ja auch nichts dann mit ihrer Familie zu tun
so
gehabt.
So ist es, ja.
Ja, das ging also dann auf dem Schulhof so weiter.
Was, richtig.
Ein Thema ist, was man natürlich am liebsten in gar keiner Familie erwartet, aber wenn schon, dann nicht unbedingt in reichen Familien. Häusliche Gewalt erfahren natürlich Kinder aller Schichten. So eine industriellen Familie, da erwartet man das nicht. Es war aber so. Sie haben als Kind viel Gewalt erlitten.
Ja.
Ganz von Ihrem Vater.
Von meiner Mutter.
Von Ihrer Mutter.
Überwiegend, ja.
Also von beiden Eltern.
Überwiegend von meiner Mutter.
Das erwartet man ja noch weniger.
Ja.
Ist das irgendwie deutlich geworden oder ist das in dieser Separation, die es sowieso schon gab, war das der perfekte Schutz für diese, naja, für diese Struktur?
Ja, das konnte man sich ja nicht so richtig vorstellen und das war natürlich auch kein öffentliches Thema. Man könnte höchstens sagen, meine Mutter war also jenseits von dem, was sich in den häuslichen vier Wänden abspielte, schon auffällig. Ne? Die war nicht besonders beliebt, das kann man schon sagen. Aber natürlich galt, wie vielfach heute auch, ja, häusliche Gewalt oder Gewalt auch gegen Kinder mehr so als ein sogenanntes Unterschichtproblem. Und das ist, das war noch nie so, ne? Und das ist auch heute noch nicht so.
Umso erstaunlicher ist es ja, dass Ihre Mutter mit Ihnen, als Sie 12 Jahre alt waren, sich eine Beratung geholt hat und dann dem Rat auch gefolgt ist. Was ist da passiert?
Ja, also ich will da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ich war schon sehr auffällig und das ließ sich einfach nicht mehr unter der Decke gesellschaftlicher Konventionen halten. Und dann glaube ich, dass es weniger darum ging, dass es sich so um Empathie für meine Situation handelte, sondern es musste gesellschaftlich geregelt werden. Und deswegen gab es Beratung von einer kürzlich verstorbenen und auch damals sehr renommierten Psychologin, die wohl gesagt hat, also hier gibt es so große Schwierigkeiten, am besten ist, das Kind kommt aus der Familie raus. Und das geschah dann auch.
Und das finde ich so ungewöhnlich, weil das ist ja irgendwie, gerade für so eine Familie unter Beobachtung, da geht ein Kind aus der Familie raus, das ist ja dann erst recht Thema, oder?
Naja, das gab's kommt da so drauf an, drüber? Wie man das darstellt. Ne? Okay. Es wurde halt dargestellt, dass sich die Eltern so wahnsinnig viel Mühe gaben, ja, aber das Kind von vornherein also irgendwie missraten bereits auf die Welt kam und selbst die geduldigsten Eltern überfordern konnte, sodass eigentlich mehr so die Mitleidsschiene gefahren wurde. Ne? Also ein missratenes Kind, mit dem man sich nicht zu helfen wusste und dann musste man es blutenden Herzens in eine Pflegefamilie geben. Das war die Darstellung.
Darstellung hin, Darstellung her. Ihnen ging es gut in der Pflegefamilie?
Viel besser als daheim, ja. Also das ist eine der Punkte im Leben, wo ich wirklich Glück hatte, ne? Wo ich gerettet wurde durch Menschen, die es wirklich sehr, sehr gut mit mir meinten. Das war schön.
Und dann gab es noch diesen Lehrer, von dem wir auch schon, nachdem ich Sie auch schon gefragt habe, im Internat in Schloss Saale, der auch einfach hinter die Verhaltensstörung geguckt hat.
So ist es, ja.
Da ist noch was.
Ja, das war einer, der war damals auch noch sehr jung, der war erst Ende 20 und der fand mich in irgendeiner Form interessant und hat wohl etwas gesehen, was auch noch in mir stecken könnte und hat das gefördert und auch enorm gefordert.
Was hat Sie daran so gerettet, dass jemand was anderes gesehen hat? Oder dass Sie die Zuwendung bekamen? Von jemandem?
Ja, es hat mich gerettet, die Zuwendung, und dass mir jemand gesagt hat, du bist nicht so in der Wurzel ein missratener Mensch. Und also du hast was Gutes, ne? Und du bist auch liebenswert, ne? Und wir mögen dich und du hast Talente, ne? Und wir wenden uns dir zu, ist schon in Ordnung so. Ne?
Um das Tableau Ihrer Kindheit noch ein bisschen größer zu machen, müssen wir noch eine Person hinzufügen. Das ist Ihr Großvater, nach dem habe ich auch schon im Fragebogen mal kurz gefragt, aber der verdient, dass wir länger über ihn reden und das machen wir gleich. Okay. Wir haben gerade ein bisschen von Ihrer Kindheit erzählt und das war alles ziemlich gruselig. Wenn wir nur in Ihrer Kindheit bleiben, gab es aber eine Figur über den Lehrer und die Pflegefamilie hinaus, bei dem Sie gerne waren. Und das war Ihr Großvater?
Ja, das war mein Großvater. Den habe ich ja nicht allzu lange mitbekommen, weil der starb, als ich 9 Jahre alt war. Aber der war so eine prägende Figur, der sich sehr geduldig mit seinen Enkeln, insbesondere ich war der älteste Enkel, auseinandersetzte. Der spielte sehr geduldig und las ohne Ende vor und ging mit mir in die Konditorei und wandte sich mir so freundlich zu. Ja, das war die Ausnahme.
Umso schlimmer, als Sie dann als junger Erwachsener erfahren haben, dass diese Ausnahme außerhalb der Familie ziemlich schrecklich sich verhalten hat und in der Nazi-Zeit eine wirklich tragende Rolle gespielt hat.
Ja, das stimmt. Also ich war ja gar nicht mehr so ganz jung, als ich das erfahren habe. Das war so vor ungefähr 10, 12 Jahren im Rahmen einer Auseinandersetzung, die in Braunschweig stattfand, um eine Gedenkstätte, auf der eine Außenstelle eines KZ war. Und da wurde ich sehr massiv damit konfrontiert, dass mein Großvater im Dritten Reich ja einen kriegswichtigen Betrieb geführt hat. Ne? Mit mussten halt Panzermotoren und LKWs und so weiter herstellen. Und wie es eben in den Firmen so war, ne? Es gab keine Arbeiter, also gab es eben dort eine Not. Und diese Not wurde, die sollte gelindert werden durch Zwangsarbeiter bzw. KZ-Häftlinge. Und so kam es natürlich auch. Gesandte der Firma Büssing suchten das KZ Auschwitz auf und auch andere KZ-Stellen und requirierten dort Zwangsarbeiter, die dann in einem kleineren KZ in Braunschweig eben untergebracht wurden und entsprechend ausgebeutet und missbraucht wurden für die Arbeiten, die man für nötig hielt, um den Krieg aufrechtzuerhalten.
Also da hängen ja jetzt ganz viele Fragen dran. Ich bleibe erstmal bei Ihnen. Das ist ein Phänomen, was ja durchaus andere Nazi-Größen, was man von anderen Nazi-Größen auch weiß, dass sie nach außen ganz schreckliche Dinge tun konnten, aber zu ihrer Familie sehr zugewandt und liebevoll waren. Also dieses Janusköpfige scheint nicht so selten gewesen zu sein. Gleichwohl stelle ich mir das für den betroffenen Enkel, der die Liebe bekommen hat, ganz schwer vor, das andere Gesicht des Januskopfes auch anzugucken.
Ja, das ist mir am Anfang auch sehr schwer gefallen. Dagegen habe ich mich gewehrt. Und als dann ich so angeschrieben wurde von den Historikern, dass mein Großvater als Kriegsverbrecher gilt, habe ich mich dagegen gewehrt. Habe gesagt, das kann mein Großvater nicht sein. Man kann ihn nicht mit anderen Größen da auf eine Stufe stellen. Das stimmt in mancher Hinsicht sicherlich auch, aber an den Tatsachen vorbei zu schauen, geht eben auch nicht. Und das war enorm verstörend.
Wie haben Sie das denn geschafft, dieses, das, sag jetzt mal, das Tätergesicht Ihres Großvaters anzuschauen?
Ja, das musste ich üben. Ne? Das musste ich üben. Ich musste mich dem aussetzen und ich wollte mich dem auch aussetzen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nötig. Und es hängt auch damit zusammen, also ja, wie soll ich das mal sagen, ohne keinem zu nahe zu treten, dass der Rest der Familie da nicht so dran interessiert war und das Thema vielleicht auch mir gerne zur Bearbeitung überlassen hat. Und deswegen bin ich da weiter eingestiegen in das Thema.
Die Frage schwingt natürlich mit, ja. Wenn Sie das... wenn Sie das 30 Jahre oder 40 Jahre lang nicht gewusst haben, ja. dann schwingt diese Frage natürlich mit, wie kann das sein, dass so etwas Zentrales, was ja Stadt bekannt gewesen sein muss, also ein KZ kann man nicht verstecken und wo die Arbeiter, wo die Menschen im KZ zur Arbeit hingehen, kann man auch nicht verstecken, dass es nicht bis zu Ihnen gekommen ist, dieses Wissen, das ist schon eine Frage wert.
Ja, also es hat sicherlich verschiedene Gründe. Also zunächst mal bin ich ja, als ich 14 war, aus Braunschweig weg und bin dann nur noch mal 2-3 Jahre später da gewesen. Da war das einfach kein Thema. Und das andere ist natürlich, dass es ein Familiengeheimnis war, ein dunkles Familiengeheimnis, über das nicht geredet wurde und wo man sich, das so aus den Erzählungen meines Vaters und meiner Großmutter auch, eher als Opfer denn als Täter sah. Und so wurde das verschleiert und selbstverständlich hatte ich jetzt auch kein Forscherinteresse, also meinen Großvater bloßzustellen. Allerdings kann ich mich an sehr viele Gespräche mit meiner Großmutter erinnern, wie sie zum Dritten Reich standen. Und das hat zu heftigen Streitgesprächen auch geführt zwischen meiner Großmutter und mir. Aber niemals wurde erwähnt, dass mein Großvater nach dem Krieg von den Engländern interniert wurde und dass er einen Prozess eigentlich durchstehen sollte. Das hat man dann aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht ganz klar sind, wieder abgebogen. Also das wurde niemals wirklich Thema.
Sie sind den Weg gegangen, also Sie haben das zweite Gesicht Ihres Großvaters sich angeschaut, Sie haben das auch öffentlich gemacht, Sie haben darüber geschrieben, Sie haben sich an dieser Gedenkstätte beteiligt, also Sie haben sich an der Aufarbeitung sehr engagiert beteiligt. Ich will trotzdem nochmal zurück auf das andere Gesicht des Januskopfes. Sie haben im Fragebogen gesagt, also es fällt mir schwer, es ist mehr Wut als Liebe da. Aber wenn auch noch Liebe da ist, gelingt es Ihnen schon, beide Gesichter zu sehen?
Ja, das schon. Ne? Also ich glaube, dass mein Großvater an den Verbrechen des Dritten Reiches direkt oder indirekt beteiligt war, ist das eine. Das ist schwer zu vergeben, ja, und ist auch schwer zu vergessen oder gar nicht zu vergessen. Das andere entsinne ich mich natürlich, wie ich als kleines Kind auf dem Schoß meines Großvaters gesessen habe und er mir was vorgelesen hat. Ne? Das ist beides. Womit ich heute nach wie vor Schwierigkeiten habe, ist die beiden Dinge wirklich nebeneinander zu sehen oder auch zu fühlen.
Das denke ich. Ist ja auch extrem schwierig, weil es so diametral ist.
Ja.
Es ist ja also fast schon schwarz und weiß und es ist ganz wenig grau dazwischen. Mhm. Ich denke, das ist auch schwer. Sie haben aus diesen Wurzeln zwei Wege gesehen, wie Sie ins Leben gehen wollen, als Lehrer oder als Mediziner.
Ja.
Sie haben zur Sicherheit mal beides studiert, beides abgeschlossen und haben sich dann der Medizin zugewandt.
Ja.
Und darüber möchte ich gerne in der nächsten Stunde mit Ihnen weitersprechen und vorher bin ich gespannt, welchen Text Sie uns mitgebracht haben.
Aus tiefstem Herzen sage ich euch allen, Leben und Tod sind eine ernste Sache. Alle Dinge vergehen schnell und kein Verweilen kennt der Augenblick. Darum seid achtsam und ganz gegenwärtig. Die Abendrezitation im Zen.
Dr. Christoph Egger-Büssing, der uns eine Abendrezitation aus dem Zen mitgebracht hat, die ein bisschen gruselig klingt. Leben und Tod sind eine ernste Sache. Da traue ich mir ja gar nicht weiterzuleben.
Ja, Wie schade für Sie, Frau Kumpen. Ja.
Nein, das klingt so, als könnte man das ziemlich versauen.
Nein, ich glaube, das ist gar nicht gemeint, sondern das ist ja eine Rezitation, die ja genau auf das Leben hinweist, ne? Und sagt also, jetzt lebe, ne? Jetzt in diesem Moment. Ne? Sei wach, sei aufmerksam, sei da, sei achtsam, ne? Sei bei dir, lebe, Ausrufezeichen.
Warum ist es denn so eine ernste Sache, das Leben?
Ernst
und der Tod,
nicht, beides. Ja, ernst nicht in dem Sinne, dass man ständig mit gekräuselter Stirn oder so betrübt vor sich hin so schaut, sondern es ist etwas ernst in dem Sinne, ernsthaft. Ne? Also es ist, darum geht es. Ne? Wir haben nur diese Sekunde, nur diesen Moment, nur dieses Leben. Ne? Also sei da. Ne? Mhm. Das ist was Ernsthaftes, um das ich mich bemühen kann.
Ne? Sie sind sehr belesen und sehr bewandert, auch in verschiedenen Traditionen. Was hat dieser Text, dass Sie gesagt haben, ich will den mitbringen?
Ja, der drückt so alles das aus, was ich gut und richtig finde. Ne? Das hat natürlich auch was mit meinen beruflichen Dingen zu tun, ne? Dass Leben und Tod eine ernsthafte Angelegenheit sind. Ne? Also ich weiß es eben nur zu gut, wie zerbrechlich Leben auch ist, ne? Und dann, wie kostbar Leben auch ist. Und dem versuche ich zu folgen in meinem Leben auch. Und das versuche ich auch in meiner Arbeit mit Patienten, wenn ich ihnen begegne, zu leben, gemeinsam mit ihnen.
Und ist es in Ihrer Erfahrung etwas, also Sie haben gesagt, die Abendrezitation im Zen, das klingt so, als wenn Menschen, die viel Zen praktizieren, dass sie sich das wirklich jeden Abend vergegenwärtigen.
Ja.
Also so, damit man das einfach immer wieder neu, weil man sich immer wieder neu erinnern muss?
Das stimmt, aber nicht nur am Abend, ne, sondern auch am Morgen und am Mittag und überhaupt immer. Ne. Und das ist nichts, das klingt so sehr pädagogisch und sehr ernst, aber ist eigentlich was Ermunterndes, ne, was Schönes, was Tiefes. Und das hat nichts mit erhobenem Zeigefinger zu tun, sondern mit Dasein. Und zu dem Dasein gehört natürlich auch all das Schöne.
Damit, mit der Zerbrechlichkeit des Lebens, sind wir mitten in Ihrem Beruf gelandet, als Arzt und Psychotherapeut und als Psychoonkologe. Und darüber haben wir jetzt eine ganze Stunde Zeit zu reden. Domradio. In der Sendung Menschen ist heute Dr. Christoph Egger-Büssing. Zu Gast, der Mediziner geworden ist, und ich mache mal gleich einen großen Sprung, der 1990, haben Sie sich gesagt, ist jetzt erstmal gut mit Deutschland, ich gehe nach Afghanistan. Chirurg waren Sie geworden und sind dann als Chirurg dort hingegangen. Warum? Was hat Sie denn ausgerechnet in den Krieg nach Afghanistan gezogen?
Ja, da gibt es eine sehr lange Antwort drauf, die werde ich Ihnen jetzt nicht zumuten. Die kurze ist, ich wollte es wissen. Ich wollte wissen, wie es ist, im Ausland zu arbeiten, und ich wollte wissen, wie Krieg ist.
Warum? Das muss ich fragen. Warum wollten Sie wissen, wie Krieg ist?
Ja, weil Krieg so etwas ist, was mich mein Leben lang beschäftigt und verfolgt hat. Ich bin ja also 1953 geboren, ziemlich knapp nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war in Erklärungen ja sehr viel oder so in Erzählungen älterer Menschen vorhanden. Dann bin ich natürlich sozialisiert durch den Vietnamkrieg und dann auch durch den Afghanistankrieg. Ich wollte einfach wissen, worum es da geht. Ich fand das auf eine so seltsame Art und Weise faszinierend und jenseits meiner Vorstellungskräfte eigentlich, dass ich wissen wollte, wovon reden die Menschen, was ist da wirklich los?
Und wovon reden die Menschen?
Ja, die Menschen reden davon, als ob das so eine Art notwendiger, etwas grausamer Fernsehfilm wäre, der sich dort abspielt, und da müssten halt auch Opfer gebracht werden, unter welcher ideologischen Begründung auch immer.
Sie haben sich um die Opfer gekümmert.
Ja.
Also wenn man jetzt das nicht als Abendschau im Fernsehen sieht, was haben Sie dann über den Krieg herausgefunden?
Ja, also was man über den Krieg herausfinden kann, ist eigentlich jenseits der Worte. Ne? Das ist so unvorstellbar, dass ich lange Zeit eben so auf seltsame Art und Weise eben fasziniert war, was überhaupt möglich ist. Und ich will jetzt hier nicht so mit den grausamen Details aufwarten, aber wie es so schön heißt, ich habe Dinge gesehen, die sich mit Worten eben nicht so gut beschreiben lassen. Und ja.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, heute halte ich alles für möglich.
Ja.
Also ich fand das heute halt einfach alles für möglich.
Ja, das stimmt.
Und alles heißt, ich sag jetzt mal, alle Finsternis, also alles Grauen, alle Folter, alle Qual, allen Sadismus, also alles im Sinne von alles Schlechte.
Ja, halte ich für möglich.
Hat das gemacht, dass Sie das Gute trotzdem noch für möglich halten können?
Ja, klar. Klar, also das glaube ich in jedem Fall. Ne? Das ist also das ist meine Erfahrung, die ich jetzt nicht wissenschaftlich beweisen kann. Dort, wo ganz viel Böses ist, kann auch ganz viel Gutes sein. Das glaube ich schon.
Also wenn wir das auf den Ursprung reduzieren, auf, sage ich jetzt mal, auf Kain und Abel, um es in ein Bild zu fassen, dann scheint es ja den Brudermord von Anfang an zu geben. Und was anderes ist Krieg ja auch nicht, als dass ein Bruder seinen Bruder so umbringt. Sie sind Psychotherapeut. Haben Sie eine Antwort darauf, was macht, dass ein Bruder seinen Bruder töten kann?
Das ist auch ziemlich kompliziert. Ich will es gar nicht so psychotherapeutisch aufarbeiten. Ich glaube, es ist einfach ein Wahrnehmungsfehler, dass ein Bruder umbringen kann. Es beruht auf einem Wahrnehmungsfehler. Und Wahrnehmungsfehler heißt, die Realität wird nicht als das erkannt, was sie wirklich ist, nämlich, dass wir voneinander nicht getrennt sind. Also ich denke, wenn ich meinen Bruder angreife und töte, töte ich auch mich.
Der Bruder, der seinen Bruder tötet, weiß der überhaupt noch, dass der andere sein Bruder ist?
Ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Vielleicht weiß er es manchmal gerade ganz genau, dass das sein Bruder ist und tötet ihn deswegen. Aber sehr häufig weiß er es eben nicht und er weiß nicht wirklich, was er tut. Und das Interessante ist ja, dass das ja keine Erkenntnis von Philosophen allein ist oder weltfremden Meditierern oder ähnliches. Es hat seinen Grund, warum eine große Anzahl Soldaten schwer traumatisiert aus Krisengebieten zurückkommt. Unlängst wurde ja bekannt, dass in den USA, das sind Zahlen vom Pentagon, sich 18 Veteranen seit dem Vietnamkrieg täglich suizidieren als Folge der entsprechenden Erlebnisse, die sie in Kriegen hatten. Niemanden lässt Krieg auf die Dauer unberührt und diese Gewalt und den Tod, auch wenn sie es nicht in Worte fassen, spüren sie, dass etwas grundverkehrt ist am Krieg.
Wenn Sie eben gesagt haben, wer den anderen, wer den Bruder tötet, tötet sich selbst.
Ja.
Manchmal halt erst Jahrzehnte später. Aber,
so ist es.
Aber er tötet sich selbst.
Ja.
Sie haben gerade noch gesagt, Sie wissen nicht, was Sie tun. Hilft das, dieses die Qual und das Grausame auszuhalten, zu sehen, dass die Täter nicht wissen, was sie tun?
Also es hilft zum Teil. Es hilft zum Teil, weil manchmal wissen sie es einfach nicht und manchmal wollen sie es auch nicht wissen. Und bei beiden muss man für meine Begriffe sagen, schaut her, was ihr tut, aber bei denen, die es nicht wissen wollen oder die, wie es ja gang und gäbe ist, auch noch geschäftliche Interessen damit verbinden, da bin ich dafür, dass man ihnen ganz deutlich den Spiegel vorhält und da darf man auch energisch sein.
Sie haben an ganz unterschiedlichen Stellen im Gesundheitssystem gearbeitet. Nach Afghanistan haben wir gerade geschaut. Das konnten Sie nur, weil Sie als Chirurg und Kinderchirurg gearbeitet haben. Aber da will ich jetzt gar nicht hingucken. Ich möchte da hingucken, dass Sie viele Jahre als Landarzt gearbeitet haben und eine große Praxis gegründet haben. Mit dieser Motivation, für die Menschen da zu sein, was hat Ihnen vorgeschwebt, was Sie als Landarzt für die Menschen tun können? offensichtlich ja mehr als Chirurg, sonst hätten Sie nicht das Fach gewechselt.
Ja, ich war ja auch Allgemeinmediziner, ne, mhm, auch in Afghanistan. Also da wurde ja nicht so stark getrennt. Und ich habe ja die Facharztausbildung in Allgemeinmedizin auch gemacht. Und ich wollte einfach nicht mehr Chirurg sein, davon hatte ich genug. Mhm. Und dann war so die Wahl, also ich hätte wieder ins Ausland gehen können, mhm, und in einem Land der dritten Welt arbeiten können. Das ging aus familiären Gründen, aber nicht, das wollte ich auch nicht. Und dann kam eigentlich nur noch als Alternative eben dicht bei Menschen sein, dort wo Medizin an den Wurzeln gemacht wird. Und das, mhm, ist auf dem Land ebenso. Das war so an den Südabhängen des Schwarzwaldes, ne, wo ganz anders ist. In der Großstadt ist nicht dauernd jemand noch da, mit dem man zusammenarbeiten kann, oder ein Facharztzentrum oder ähnliches. Da muss man sehr viel dicht und allein, mhm, entscheiden. In Notsituationen, aber auch in seelischen Krisen der Menschen. Und das ist ein so breites Spektrum, vom Säugling bis zum Großvater. Mhm. Das fand ich interessant und gut. Und das war die einzig mögliche Alternative in Deutschland für mich.
Und das haben Sie dann ja auch auf große Füße gestellt? Also ist das eine große Praxis mit dann später auch mit Kollegen zusammen, ja, geworden?
Ich habe begonnen zusammen mit einem Kollegen, der bereits eine Praxis hatte, und bin dort mit eingestiegen. Das hat sich dann in sehr kurzer Zeit sehr vergrößert, dass wir dann auch noch einen Dritten dazu nehmen konnten. Und dann haben wir viele Jahre bis zu meinem Ausscheiden dort in dieser Praxis gearbeitet. Und ich habe dann, mhm, da begonnen, schon gleich am Anfang auch so eine Spezialabteilung aufzumachen, die Psychosomatik und, mhm, Psychotherapie hieß.
Mhm. Ich bleib nochmal bei, mhm, bei dem Körper, ja, bei Sorgen um den Körper. Die Bundesregierung oder das Gesundheitsministerium legt große Programme auf, um junge Ärzte und junge Ärztinnen als, mhm, Landärztinnen zu fördern. Ja. Das müssten sie ja nicht, wenn es schrecklich beliebt wäre, als Landarzt, ja, zu arbeiten. Ist es nicht. Sie haben das nicht ein Jahr, Sie haben das viele Jahre gemacht und haben trotzdem am Ende gesagt, das kann es hier so nicht sein. Was war denn Ihre Erfahrung, was Sie als Landarzt für die Menschen tun konnten?
Naja, ich kann einerseits eine ganze Menge machen, indem ich ihr Ansprechpartner bin. Also Landärzte sind wie Hausärzte, aber auf dem Land noch mehr, immer die ersten Ansprechpartner für Menschen, mhm, in körperlicher und seelischer Not. Da kann man eine ganze Menge machen als verständnisvoller Ansprechpartner für alle möglichen Gebiete. Das andere ist, dass die Veränderungen im Gesundheitswesen eben dazu geführt haben, dass man über die Masse und über Tempo und über eingeschränkte Leistungen arbeiten muss, weil andererseits kann man aus betriebswirtschaftlichen Gründen also eine Praxis überhaupt nicht mehr aufrechterhalten. Da stehen riesengroßer Aufwand und Ertrag wirklich in gar keinem Verhältnis mehr, mhm, zueinander. Und das führt natürlich dazu, dass man auch eine Medizin machen muss, die ich jedenfalls nicht gut finde. Das ist so eine Abfertigungsmedizin, die den Menschen nicht gerecht wird. Und das konnte ich auf die Dauer und wollte ich auf die Dauer auch nicht durchhalten. Mhm. Und deswegen war klar, da gehe ich wieder raus nach 14 Jahren.
Also bezahlt wird in diesem Gesundheitssystem das, was der Arzt tut, nicht was der Arzt spricht. Ne? Also sprechende so Medizin.
Zuwendung ist, mhm, betriebswirtschaftlicher, mhm, Unsinn.
Ja, mhm. Und Sie sagen, haben eben gesagt, das ist betriebswirtschaftlich nicht tragbar. Das heißt, was übrig bleibt an dem, was bezahlt wird, mhm, ist wirklich so, dass es dass Sie als Arzt davon nicht gut leben können?
Doch, ich konnte davon ausreichend und gut, mhm, leben. Nur also die 80-Stunden-Woche muss, also damit man es auf die Dauer, mhm, durchhält, eben schon einen gewissen Ertrag bringen. Und, mhm, für 80, mhm, Stunden in der Woche, mhm, kommt einfach zu wenig bei raus. Das macht einfach keinen Spaß. Es hat auch was Entwürdigendes dann, mhm, ne? Dann wenn das, was man tut, so überhaupt gar keinen materiellen Gegenwert hat. Also wenn man für 15 Euro einen Patienten im ganzen Quartal behandeln muss, wenn jede Form von Zuwendung betriebswirtschaftlich einfach Unsinn ist, mhm, wenn man ein Drittel des Quartals praktisch umsonst arbeitet, weil, mhm, man sein Budget überschritten hat, das macht einfach keinen Spaß.
Da muss man noch froh sein, dass es keinen Regress gibt und dass sie nicht noch was so wieder weggenommen kriegen, ja, von dem, was sie erwirtschaftet haben.
So ist es, ja.
Sie haben gesagt, von Anfang an hatte ich die die sprechende Medizin mit in die Praxis integriert.
Ja.
Dieses Gesundheitssystem wird zu Recht viel kritisiert, ist aber ja immer noch eins, wohin sich alle Menschen, die irgendwie können, flüchten. Also wer lässt sich im Ausland operieren, wenn er sich nach Deutschland bringen lassen kann?
Ja.
Also muss es auch gut sein, so, sonst wäre das einfach schlicht nicht so. Haben Sie Hoffnung, dass es irgendwann doch auch materiell zusammenkommt?
Kein Stück Hoffnung habe ich da.
Kein Stück Hoffnung.
Da habe ich überhaupt kein Stück Hoffnung. Wenn man sich die Entwicklung auf dem Gesundheitsmarkt ansieht, dann sieht man zunehmende Zentralisierung, Übernahmen von Gesundheitskonzernen, die sich gegenseitig versuchen.
Übernahme von Gesundheitskonzernen, meinen Sie?
Ja, zum Beispiel die großen Klinikkonzerne, die die medizinische Versorgung in Deutschland an sich reißen, ne? Und die mit Ärzten und Chefärzten und Oberärzten Zielvereinbarungen treffen, dass also ein bestimmter Gewinn erwirtschaftet werden muss, und davon hängen wieder Boni ab. Da ist die Versuchung einfach sehr groß, dass man nicht mehr nach medizinischer Notwendigkeit allein entscheidet, sondern aus wirtschaftlichen Interessen. Das ist ja auch sehr menschlich, ne? Dass Ärzte und Entscheidungsträger dann darin eingebunden werden. Es gibt eine nicht ganz kleine Minderheit in der Ärzteschaft, die sich dagegen wehrt, aber es gibt natürlich eine ganze Menge, die sich daran auch beteiligen. Das ist nicht so das, was ich gerne machen möchte.
Puh, gar keine Hoffnung, das klingt bitter. Sie haben für sich daraus den Schluss gezogen, sich ganz der sprechenden Medizin zuzuwenden und haben eine neue Praxis eröffnet in Ingolstadt als eine psychotherapeutische Praxis.
Ja.
Und darüber sprechen wir. Sie hören das Domradio, Sie hören die Sendung Menschen und Sie hören heute Dr. Christoph Egger-Büssing, unseren Gast, der in Ingolstadt lebt, dort eine psychotherapeutische Praxis zusammen mit seiner Frau hat und zu einem seiner Schwerpunkte die Psychoonkologie gewählt hat, also die Psychotherapie mit krebskranken Patienten. Christoph Egger-Büssing, was können Sie für Menschen in dieser Ausnahmesituation? Und ich glaube, schon das Wort, die Diagnose, Sie haben Krebs, versetzt den ganzen Organismus in Schock. Was können Sie für Menschen in diesem Schockzustand, die ja auf Leben und Tod erkrankt sind, egal wie das ausgeht, erkrankt sind sie auf Leben und Tod, als Psychotherapeut tun?
Ja, ich kann den Menschen einen Raum bieten, den sie ganz häufig nirgendwo anders finden als in dem geschützten Rahmen meiner Praxis.
Wofür brauchen Sie diesen Raum? Also was ist das für ein Raum?
Das ist ein Raum, wo es möglich ist, über das Entsetzen, den Schock, die Angst, die Befürchtung, über Mythen und Theorien zur Krebserkrankung zu reden und sich auszutauschen. Und gemeinsam nachzudenken, in dem Fall mit mir, wie man mit all diesen Gefühlsbewegungen hilfreich umgehen kann.
Sollte das nicht der Onkologe sein, der erste Ansprechpartner?
Ja, der Onkologe sollte da schon Ansprechpartner sein, aber das ist ja in Deutschland und anderswo auch sehr getrennt. Ne? Der Onkologe ist ja überwiegend für das Somatische, also Körperliche, fühlt er sich zuständig, und der Psychotherapeut soll sich ja mehr für das Psychische berufen fühlen, aber ich nehme da für mich so in Anspruch, also für Körper und Seele zuständig zu sein, beziehungsweise die Wechselwirkung eben auch zu betrachten, weil ich glaube, dass es ein ganz großes Problem ist, dass die in unserer Gesellschaft, dass zwar von diesem biopsychosozialen Modell der Medizin in Sonntagsreden viel geplaudert wird, aber dass das in der Wirklichkeit wenig Entsprechung hat. Also der Körpermediziner kümmert sich um den Körper und der Seelendoktor um die Seele.
Das ist wie der Landarzt, der die sprechende Medizin nicht bezahlt bekommt. Wo kommt der Onkologe auch nicht bezahlt, wenn er sich mit den Ängsten seines Patienten auseinandersetzt, statt nur über die Chemotherapie und die Strahlen zu reden. Oder?
Ja, also das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist eben, dass es auch einer gewissen Bereitschaft und Fähigkeit bedarf, sich mit den Ängsten seiner Patienten wirklich auseinanderzusetzen. Also ich nehme das keinem übel, wenn er das nicht kann, weil das die Fragen auf Leben und Tod, mit denen Krebskranke konfrontiert sind, betrifft natürlich letzten Endes auch immer den Arzt. Ne? Der wird auch mit der Frage nach Leben und Tod konfrontiert und nicht jeder fühlt sich in der Lage und berufen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Sie sind nicht nur Psychotherapeut, sondern auch Arzt, was ich mir vorstellen kann, was für einen Krebspatienten besonders wichtig ist. Ja. Dass er mit Ihnen auch über alle möglichen physiologischen Zustände sprechen kann oder über Schmerzen und dass er auch genau weiß, Sie verstehen, also Sie könnten ja sogar mit einem Arztbrief zu Ihnen kommen und Sie würden vom Rezidiv über Palliativ alles übersetzen können.
So ist es, ja. Und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Also es ist erstaunlich, wie viele grundsätzliche Fragen onkologische Patienten haben, die häufig gar nicht so ganz genau wissen, was mit ihrem Körper eigentlich gerade passiert. Ne? Das ist jetzt keineswegs, dass ich da nicht missverstanden werde, die Schuld der onkologischen Ärzte, sondern das braucht einfach sehr viel Zeit, ne? Um das immer wieder durchzuarbeiten, immer wieder durchzukauen, immer wieder anzuschauen und zu verstehen, was da vor sich geht. Ne? Häufig sind die Patienten bereits durch die Diagnose so geschockt, dass einfach die Kapazitäten fehlen, sich auf intensive und detaillierte Art und Weise mit der Krankheit auseinanderzusetzen.
Nun können Sie, wenn die Patienten das wollen, mit denen Arztbriefe lesen, aber darauf beschränkt sich natürlich Ihre Tätigkeit nicht nur. Sie haben ein Jahr in einem buddhistischen Zentrum gelebt und im Buddhismus spielt eine Qualität, sage ich jetzt mal, die Achtsamkeit eine große Rolle, die auf die so ein Modewort geworden ist und die überall Einzug nimmt. Achtsamkeit in der Erziehung und Achtsamkeit ich weiß nicht wo. Mhm. Sie nutzen diesen Begriff, diese Qualität der Achtsamkeit für sich und ihre Patienten.
Ja.
Wie denn?
Ja, also wie Sie ja sehr richtig sagen, der Begriff Achtsamkeit wird inflationär gebraucht und er verschwimmt etwas. Und meine Definition von Achtsamkeit lautet ungefähr so, es geht darum, achtsam zu sein, indem man wahrnimmt, was geschieht, während es geschieht. Ohne sofort ein Urteil darüber zu fällen, ohne sich aufgerufen zu fühlen, sofort etwas zu machen, sondern mit dem Zustand und den Gedanken, Gefühlen und körperlichen Empfindungen mal eine Zeit lang zu sein, um sie zu erforschen und zu beobachten und sich dann in einem weiteren Schritt darauf zu besinnen, was hilfreich sein kann in dieser Situation. Und das bedeutet, man braucht Raum, man braucht Zeit, ne? Man braucht so eine Öffnung von Geist und Seele, um sich mit den Gefühlen, Gedanken und Körperempfindungen, die im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auftreten, auch zu widmen. Ja? Dass man etwas erfährt, dass man darüber etwas lernen kann, es erforschen kann und dann eben gute Wege findet, damit umzugehen.
Ist das was, was Sie mit Ihren Patienten üben, so wie man Entspannungsübungen machen kann? Also mir ist klar, es ist was anderes, aber ist es etwas, was man lehren kann wie Entspannung?
Das kann man nicht lehren wie Entspannung, sondern da ist der Therapeut aufgefordert, Modell zu sein, ne? Indem es geht bei der Achtsamkeit in der Psychotherapie fast noch mehr um den Therapeuten als um den Patienten. Also der Therapeut muss achtsam sein und auch immer selber wissen, wo er gerade steht. Und dadurch dem Patienten ermöglichen, sich daran anzuschließen und in diesen Raum hereinzutreten. Also ich frage eben immer weiter den Patienten. Ne? Ich versuche auf das, was er mir sagt, zu reagieren. Ich versuche genau zuzuhören. Ich verwende gerne das Wort lauschen eben, ne? Was noch etwas anderes ist als hören. Also genau hinzuhören und aufzunehmen, was der Patient mir versucht zu sagen, auch jenseits der Worte. Und dann einen Schritt mit ihm weiterzugehen und es vielleicht noch durch Nachfragen ein Stück weiter zu erforschen. Also es geht immer darum, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, etwas über sich zu erfahren.
Domradio, die Sendung Menschen mit Dr. Christoph Egger-Büssing geht zu Ende. Sie sind Mediziner und Psychotherapeut, arbeiten heute als Psychotherapeut, das haben wir gerade erzählt. Ja. Und da fließt nicht zufällig die Achtsamkeit ein, eine ganz zentrale Qualität aus dem Buddhismus. Sie haben erzählt, schon als Kind hatten Sie eine große Sehnsucht nach Religiosität, nach Spiritualität, nach Gott. Und im Fragebogen haben Sie auf die Frage nach Gott geantwortet. Oder wenn ich Gott sage, meine ich immer auch das Göttliche. Gott ist eine schöne Vorstellung. Was haben Sie denn da gemeint?
Also Gott, so wie ich es als Kind kennengelernt habe oder wie es viele Menschen heute möglicherweise noch kennenlernen, als so eine übergeordnete Kraft, die die Hand über mich hält und für mich sorgt, das halte ich für eine schöne Vorstellung. Wenn wir über das Göttliche sprechen, das ist keine Vorstellung, das ist eine Erfahrung, die man machen kann. Und ich finde ja, dass Meister Eckhart das sehr schön ausdrückt, wenn er sagt, Gott ruht in denen, die in ihm ruhen. Und diese Vorstellung oder sagen wir mal dieses Bewusstsein oder Erleben von Gott, mit dem kann ich mich sehr anfreunden.
Das heißt, wenn Sie sagen, Gott ist eine schöne Vorstellung, dann meinen Sie das nicht wie... Gott ist das Opium fürs Volk, also irgendwas, was man zur Beruhigung einnimmt oder was man sich schön redet, was aber in Wirklichkeit gar nicht da ist, sondern Sie meinen nur diese Vorstellung, dass es irgendwie, dass man geführt wird wie von einem Puppenspieler.
So ist es.
Wenn Sie sagen, mit Meister Eckhart, da kann ich gut mit, was ist denn das? Gott ruht in denen, die in Gott ruhen.
Was also, das ist?
Ja, also wie soll ich mir das vorstellen?
Genau. Wie sollen Sie sich das vorstellen? Das sollen Sie sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sondern das können Sie, wenn Sie wollen, können Sie erfahren, wenn Sie möchten. Also meine Erfahrung beruht, oder sagen wir mal, ich übe das oder ich versuche mich dem anzunähern durch das, was man Meditation nennt. Und dann muss man wieder sich darüber unterhalten, was ist eigentlich Meditation? Das ist ja auch so ein Begriff, der sehr verschwimmt. Es geht also nicht um eine Flucht aus der Wirklichkeit auf Wolke 7 in entfernte Sphären, sondern Meditation ist immer etwas mitten hinein in die Wirklichkeit. Also zum Beispiel die Erfahrung, dass wir nicht voneinander getrennt sind, weder von unseren Mitmenschen noch von Gott.
Das heißt, in dem Maße, in dem ich übe, das wahrzunehmen, kann es gelingen, dass ich es auch wahrnehmen werde.
Ja.
Ist das was, was Sie in Ihrem, ich frage mal anders, Sie haben, als wir über den Landarzt gesprochen haben, gesagt, die Menschen kommen ja mit allem zu einem, indem sie früher zum Betriebsarzt oder zum Pfarrer gegangen wären. Ja. Wenn Sie jetzt als Arzt und als Therapeut in diesem Bereich leben, arbeiten, in dem Menschen leben, wenn sie von einer tödlichen Diagnose erfahren haben, sind sie ja diesem seelsorgerlichen Bereich ganz, ganz nah. Also dieses Thema, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sie als Kind so beschäftigt hat, fließt das heute in ihre Arbeit mit ein, dass sie auch eine seelsorgerliche Qualität an der Stelle haben müssen? Oder angefragt werden als solcher?
Manchmal, ja. Und also das ist ganz wichtig. Der Therapeut sollte da immer wissen, wo seine Grenzen auch sind. Wenn es Patienten an mich herantragen und ich mich den Fragen gewachsen fühle, dann versuche ich darauf einzugehen und aus meiner persönlichen Erfahrung auch zu berichten, beziehungsweise zunächst erstmal zu erfragen, wo steht denn da der Patient? Aber selbstverständlich bin ich nicht dazu da, zu missionieren oder meine Vorstellung von Religion oder Spiritualität dem Patienten anzudienen, sondern ich kann versuchen, also das ist meine Aufgabe als Therapeut oder vielleicht auch als spirituell interessierter Therapeut, dem Patienten einen Raum zu öffnen, in dem er selbst erforschen kann, wo steht er da, mit ihm gemeinsam das eben versuchen nachzuempfinden.
Wenn ich auf Ihren Weg schaue, vom Notfallmediziner über den Chirurg, den Kinderchirurg, den Chirurg im Krieg, in der Dritten Welt, den Landarzt und den Psychotherapeuten, Soll der noch, also haben Sie die Vorstellung, der wird noch irgendwie anders weitergehen oder sind Sie irgendwo angekommen, wo Sie sagen, das kann jetzt die nächsten 30, 40 Jahre so bleiben?
Ja, erschrecken Sie mich nicht. Also das, nein, das möchte ich auf keinen Fall. Natürlich soll es weitergehen. Nein,
äußerlich, als Funktion in
Ach
der
so.
Aufgabe.
Mhm. Ja, auch das halte ich durchaus für möglich, dass sich da nochmal was verändert. Das käme mir wahrscheinlich sogar gelegen, wenn vielleicht sogar das Spirituelle noch mehr in den Vordergrund treten könnte, als das Therapeutische. Aber das muss man sehen. Ich glaube, es lässt sich auch nicht gut voneinander trennen. Also ich glaube, dass jede individualpsychologische Erfahrung auch eine spirituelle ist und jede spirituelle Erfahrung auch was Individualpsychologisches. Insofern wird man das nicht trennen können.
Dann wünsche ich Ihnen, dass der Weg ganz ungetrennt, vor allen Dingen von den anderen Wesen ungetrennt, weitergeht. Und zwar so, dass Sie das Gefühl haben, das ist das Bestmögliche, was ich tun kann. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen weiten Weg von Ingolstadt für uns und das Domradio auf sich genommen haben. Hoffe, dass Sie gut wieder nach Hause kommen. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffe, dass da etwas Inspirierendes dabei war, egal ob Sie selber in der Medizin arbeiten oder mit der Psychoonkologie zu tun haben oder was Neues über Achtsamkeit gelernt haben. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.